Frauenorte erzählen Geschichten. Über 50 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.
Um dieses Mal einen Frauenort, den 50. in der Projektgeschichte, vorstellen zu können, bin ich in eine Kleinstadt am nördlichen Rand des Naturparks Dübner Heide gereist. Hier bin ich in einem Schulgebäude in der Schulstraße, und zwar mit Heike Beck, der amtierenden Schulleiterin, und der Deutsch- und Kunstlehrerin Karina Engelhardt verabredet. Heute ist es hier sicher ungewöhnlich ruhig, aber es sind ja auch noch Ferien. Nicht weit von hier, am Marktplatz, ist seit 13. September 2009 die Frauenorte-Tafel angebracht. Und ich möchte meine erste Frage an Sie, Frau Beck, stellen. Also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich auch erst im Rahmen des Frauenorte-Projektes das erste Mal den Namen Ernestine Reiske gehört. Was antworten Sie denn Menschen, die nach der Namenspatin ihrer Sekundarschule fragen? Wer war diese Frau?
Ja, das ist eigentlich so, dass wir 2009 die Tafel angebracht haben in Kemberg und dass wir uns dann intensiv mit diesem Namen beschäftigt haben, auch mit dem Kultur- und Kunstverein, mit dem Herrn Böhme gemeinsam ihre Biografie erforscht haben. Und wir fanden sie so interessant, dass wir uns entschlossen haben, unseren Schulnamen dahingehend zu übernehmen, weil tatsächlich es sehr viele Männer hier im Umkreis der Lutherstadt Wittenberg gibt, die zum Beispiel Luther heißen oder auch Melanchthon. Und wir haben uns hier gedacht, dass wir vielleicht in Kemberg mal etwas anderes machen, eine Frau aus einem anderen Jahrhundert nehmen, die bedeutend war für Kemberg, weil sie hier geboren und auch gestorben ist und in der Zwischenzeit eine sehr bedeutende Altphilologin war, die sehr viele Eigenschaften hatte, die wir auch für unsere Schüler uns wünschen. Und das ist das, warum wir uns nachher entschieden haben, diesen Namen uns zu geben.
Das heißt, Sie haben uns gleich ein bisschen verraten, wie das zusammenhängt mit der Tafel und mit dem Schulnamen. Es handelt sich also um eine gelehrte Tochter der Stadt, wie es immer so heißt. Man kennt es öfter eher von den Söhnen der Stadt, die den Namen jetzt hier der hiesigen Sekundarschule gegeben hat, beziehungsweise Sie haben ihn ja ausgewählt.
2012 ist die Namensgebung gewesen und wir hatten vorher schon angefangen, es muss ja durch alle Institutionen gehen, ehe man sich einen Namen geben darf. Und wir waren da sehr hartnäckig in unserer Deutschfachschaft und haben uns durchgesetzt, dass es dieser Name wurde.
Nun zählen ja alte Sprachen und insbesondere Griechisch jetzt nicht unbedingt zum regulären Lehrplan einer Sekundarschule. Deshalb meine Frage an Sie, Frau Engelhardt, wie begegnen denn eigentlich die neu ankommenden Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse das erste Mal der Ernestine Reiske dem Namen und vor allen Dingen auch dem Wirken dieser Frau?
Ja, tatsächlich ist es so, dass die neuen Fünftklässler zu uns zu Beginn des Schuljahres hier ankommen, an unsere Schule. Wir bereiten den Kindern zwei schöne Tage. Dieses Jahr haben wir sogar mit einem schönen Schulfest begonnen und die zwei Tage nutzen wir dann auch für die Fünftklässler, um unsere Namensgeberin vorzustellen. Wir haben das in Form von Projekttagen gemacht. Wir haben einen Rundgang durch Kemberg gemacht mit den Schülern. Wir waren bei der Tafel. Wir haben uns die Tafel angeschaut. Wir waren aber auch an der Kirche, in der Kirche. Wir haben uns auch das Taufbecken angeschaut in der Kirche. Wie Sie schon sagten, es ist ja eine Tochter dieser Stadt und sie ist ja hier groß geworden und auch hat viele Jahre hier gelebt, nicht nur in Leipzig, sondern auch in Kemberg gelebt mit ihrem Mann Reiske. Und daraufhin haben wir auch des Weiteren die Stele vorne besucht, den Kopf mal uns angeschaut und schon mal die Geburtsdaten und Sterbedaten uns angeschaut, weil die Kinder haben noch gar nicht so den Bezug und können noch gar nicht so zurückrechnen, was das für eine Zeit war. Die können sich da nicht reindenken. Und dann waren wir wieder im Klassenraum und da haben wir einen Steckbrief angefertigt, alle beiden 5. Klassen, wo die Kinder nochmal konkret auf die biografischen Daten von Frau Reiske zurückgreifen konnten und jeder durfte sich dann einen Steckbrief gestalten. Das war so unser erster Start für die Schüler, damit die Kinder auch wissen, wer Frau Reiske war. Einen kleinen Rundgang haben wir dann noch durch die Schule gemacht. Wir haben ja hier die Ausstellung, da haben wir uns die einzelnen Bilder angeschaut, nicht alles durchgelesen, um die Kinder nicht zu überfordern, aber so die größten, wichtigsten Schritte, die sie getan hat. Wir haben ja auch hier eine Vitrine, wo wir auch so Dinge ausstellen, die Schüler schon angefertigt haben, aber auch Bücher, Werke, die sie geschrieben und verfasst hat.
Das klingt nach einem runden Willkommensprogramm für die Neuankömmlinge. Ich denke, das ist aber auch durchaus üblich in Schulen, ne, dass man das so macht, gerade wenn jetzt dieser Schulwechsel, der ja doch recht früh ist in Sachsen-Anhalt mit der fünften, also vierten auf die fünfte Klasse, wenn der ansteht, dass sich dazu vertraut zu machen mit der neuen, ja, täglichen Heimat, wo man ja ganz viele Stunden verbringen wird. Sie sprachen gerade schon von den Schautafeln im Flur und da hat sich für mich eigentlich schon ergeben, dass es aber dann auch in anderen Klassenstufen und auch in verschiedenen Fächern noch Berührungspunkte und Bezüge zur Ernestine Reiske gibt bei Ihnen. Ich richtig informiert bin von Frau Beck und aber auch gelesen habe, Frau Engelhardt, daran haben Sie eine ganz schön große Aktie. Deshalb möchte ich Sie auch zuerst fragen, wann und wie sind Sie denn eigentlich das erste Mal auf die Gelehrte gestoßen? Und was hat Sie dann da motiviert, sich näher bzw. tiefer mit ihr zu befassen?
Wenn ich ehrlich sein darf, ich bin ganz dolle traurig, dass ich vorher nichts von Ernestine Reiske gehört habe. Das erste Mal war das wirklich vor der Enthüllung der Tafel der Frauenorte oder des Frauenortes hier in Kemberg. Und zwar hat Frau Beck in unserer Fachschaft Deutsch die Idee eingebracht, dass wir, weil wir suchten damals nämlich nach einem Namen für unsere Schule dieser Frau widmen sollten. Und wie Frau Beck schon vorhin sagte, das haben wir dann auch in die Gesamtkonferenz mit eingebracht. Aber das war tatsächlich dieser Zeitpunkt, von der ich zum ersten Mal von der Ernestine Christine Reis gehörte. Ja.
Aber das, was Sie gehört haben oder gelesen haben und sowas, das hat Sie dann aber motiviert, da natürlich tiefer einzusteigen.
Absolut, ja. Ich habe mir dann auch gleich Kontakt aufgenommen zur Frau Thomsen, die hier vor vielen, vielen Jahren war und das Buch geschrieben hat, die Biografie. Stand dann auch im regen Kontakt mit der Frau Thomsen, aber auch mit Herrn Buzzoni, der Co-Autor war des Buches. Und wir haben da uns viele E-Mails geschrieben. Sie hat auch Materialien zur Verfügung gestellt, die es so nicht gibt im Internet, sondern ihre private Aufzeichnung durfte ich nutzen, auch in Vorbereitung eben auch auf die Ausstellung in der Kirche damals.
Ja, was Sie gerade geschildert haben, das ist ja eigentlich das klassische Vorgehen bei einer Neubegründung eines Frauenortes, nicht nur hier in Sachsen-Anhalt, denn unser Projekt hat ja mittlerweile auch die Idee weitergetragen in andere Bundesländer, die sich auch Frauenorten widmen und Frauen widmen, Frauenpersönlichkeiten widmen, sich damit tiefer zu beschäftigen und eben tatsächlich auch Recherchen zu machen vor Ort. Frau Becksi, von Ihnen würde ich gerne noch wissen, gibt es etwas, was Ihnen am meisten imponiert an der Ernestine Reiske? Sie haben ja schon einiges kennengelernt.
Also wir behandeln ja im Geschichtsunterricht auch die Ernestine, beziehungsweise auch in anderen Klassen in Bezug auf Lessing wird ja Ernestine auch wieder erwähnt. Und in diesem Zusammenhang, muss ich sagen, wird den Kindern auch dieses Jahrhundert beigebracht, dass eine Frau durchaus zum Beispiel von ihrem Vater vorgeschrieben bekommt, wen sie zu heiraten hat. Und mich hat sehr beeindruckt, dass die Familie ihr Müller, sie ist ja eine geborene Müller, ihr gestattet hat, sich selbst ihren Partner zu wählen, sich auch Bildung anzueignen und ein doch für diese Zeit recht selbstständiges und selbstbewusstes Leben zu führen. Und das versuchen wir also in mehreren Fächern, ich habe es jetzt gerade gesagt, auch den Kindern näher zu bringen, dass das durchaus keine Selbstverständlichkeit ist und dass wir heute in einer ganz anderen Zeit leben, wo auch noch nicht alles so ist, wie es sein sollte mit der Gleichberechtigung, aber doch schon auf einem sehr guten Weg und dass man sich das zum Vorbild nehmen sollte. Das wünsche ich den Mädchen, aber auch den Jungs.
Das haben Sie sehr schön gesagt, als Vorbild oder als Anregung mal drüber nachzudenken, dass es eben nicht das Selbstverständliche überall oder mir viele Jahrhunderte gewesen ist, gerade was Frauen an Bildung oder auch an Partnerschaft möglich gemacht wurde. Das würde ich gerne noch ergänzen. Im Band 1 des biografisch-bibliografischen Lexikon der Frauen in Sachsen-Anhalt. Literaturhinweise stehen dann wie gewohnt natürlich wieder im Blogbeitrag zu diesem Podcast. Da fand ich ein Zitat Ihres Mannes. des 19 Jahre älteren Orientalisten Johann Jakob Reiske, der sie ja mit den alten Sprachen, aber wohl auch Englisch und Französisch vertraut machte. Er bildete seine damals, glaube ich, schon 30-jährige Ehefrau später zu seiner unentbehrlichen Assistentin aus, ist da vermerkt. Und er selber war der Ansicht, dass, und da zitiere ich wortwörtlich, sie in Anbetracht ihres Geschlechts und der Kürze der Zeit gelehrt genannt werden könnte. Zitat Ende. Deshalb nur noch meine etwas konkretere Nachfrage an Sie beide. Wie verdeutlichen Sie eben jetzt jungen Menschen der heutigen Zeit an Ihrer Schule, dass eben, wie Sie vorhin das schon andeuteten, das nicht das Typische war für eine Frau des 18. Jahrhunderts, gelehrt oder sich Bildung anzueignen, dass es etwas Besonderes ist, dass die Ernestine Reiske bereits als 20-Jährige Zugang zur sogenannten Gesellschaft der treuen Künste und Wissenschaften in Leipzig hatte, wo sie dann wohl auch Gottsched traf und vor allen Dingen auch ihren späteren Ehemann, von dem gerade die Rede war. Aber eben auch, dass sie nach dem Tod ihres Mannes dann auch als Verlegerin agierte und unter anderem auch eigenständig Werke aus dem Griechischen übersetzte. Also sie ist ja nicht nur eine oder seine getreue Gehülfin gewesen, wie es manchmal so schön heißt, sondern sie hat ja ein selbstständiges Leben geführt und sich auch als Wissenschaftlerin verwirklicht. Wie vermitteln Sie das den Kindern und Jugendlichen an Ihrer Schule?
Ich denke, dass es in solchen Städten wie Leipzig oder auch in anderen großen Städten, wo Frauen wirken, sicherlich einfacher als in so einer kleinen Stadt wie Kemberg. Und da fand ich, dass die Familie, ihre Familie, das gestattet hat, dass sie sich überhaupt dieses Wissen aneignen kann. Das ist schon wertzuschätzen. Dass sie sonst kaum in Büchern in Kemberg auftaucht, zeigt eigentlich, dass die Zeit der Frauen damals nicht da war. Also ja, das muss man auch hier nochmal sagen. Wir haben über sie im Kirchenbuch etwas erfahren, später auch über Rechnungen, wie sie Holz gekauft hat und dergleichen. Aber ansonsten sind ihr Wirken hier in Kemberg eher unbekannt gewesen. Und wir haben praktisch dann, als wir über Herrn Böhme langsam erfahren haben, wer diese Frau war, haben wir dann uns erst informiert. Und das ist das, was Frau Engelhardt gesagt hat. Wir haben wirklich erst mit dem 50. Frauenort, als wir uns darum beworben hatten, haben wir erst uns wirklich intensiv mit dieser Biografie beschäftigt und waren dann total erstaunt. Und das bringen wir auch den Kindern rüber, dass es nicht selbstverständlich ist, hier selbstständig zu leben und dass der Grundstein aber in der Familie gelegt wird und dass man mit sehr viel Zielstrebigkeit und Fleiß, aber auch großem Selbstbewusstsein, das darf man nicht vergessen, sehr viel im Leben, nicht irgendwas, sondern sehr viel im Leben erreichen kann. Und man muss immer dranbleiben. Man darf sich dann durch bestimmte Sachen, der Mann ist gestorben, die Freundschaft mit Lessing ist nicht so erfüllt worden, wie sie sich das vorgestellt hat. Sie hat dann nicht die Flinte ins Korn geworfen, sondern sie hat immer weitergemacht. Und das bis zuletzt. Also deswegen, und das bringen wir auch unseren Schülern bei oder rüber, dass wir hier wirklich auf dieses, auf sich selbst vertrauen, zielstrebig zu sein und wenn man ein Ziel hat, es auch wirklich bis zuletzt zu verfolgen. Und dann wird es auch gelingen. Da sind wir fest davon überzeugt.
Also Ihre letzten Worte machen es besonders deutlich, wohin man den Bogen schlagen kann. Ja, wirklich tatsächlich aus der Vergangenheit zu horchen, was es da schon gegeben hat an Frauengeschichte und Frauengeschichten und was es aber uns bis Menschen der Jetztzeit auch bringen kann. Und liebe Zuhörende, wie Sie mitbekommen, soll es in diesem Podcast ja nicht vordergründig um eine Art Porträt von der Ernestine Christine Reiske gehen, sondern vielmehr nutze ich heute hier die Gelegenheit, noch so ein bisschen mehr zu erfahren, welche weiteren Zugänge hier an der Schule, der Ganztagsschule Ernestine Reiske in Kemberg genutzt wurden oder werden auch, um eben den Schülern und Schülerinnen die Namensgeberin näher zu bringen. Und da habe ich in Vorbereitung auf diesen Podcast auch nochmal einen Zeitungsbericht gelesen über ein Theaterstück. Es gab ja bereits mehrere Reiske-Ausstellungen hier in Kemberg. Ich habe von mindestens 4 gelesen. Anlässlich des 220. Todestages wurde dann 2018 ein Theaterstück von Schülerinnen und Schülern der 10. Klasse erarbeitet mit dem Titel, Zitat, Zwischen Hoffen und Bangen. Und es beschäftigt sich ja mit Reiskes letztlich ja unerfüllter Freundschaft bzw. Liebe zu Gotthold Ephraim Lessing. Frau Engelhardt, Erinnern Sie sich eventuell an eine Reaktion oder Bemerkung, besonders der Schülerinnen und Schüler? Denn immerhin, wenn 10. Klasse sind, sind Sie ja selber in einem Lebensabschnitt, diese mitspielenden Jugendlichen, wo es dann so um erste Liebeserfahrungen und so weiter geht.
Naja, die hat das erreicht, zu dem, was sie geworden ist, durch ganz viel Fleiß. Also Fleiß und Wissbegierde. Sie war neugierig und ist ja damals von ihrem Vater, aber auch von ihrem Bruder ausgebildet worden. Und dieser Fleiß, Wissen sich anzueignen, das hat sie ja eigentlich auch sehr selbstständig gemacht, weil damals war ja keine Frau selbstständig. Gerade in unserem ländlichen Raum hier, wo viele Kinder auch später mal die Landwirtschaft betreiben möchten, ist es ganz wichtig, den Kindern auch zu sagen, auch da braucht man Wissen. Und sie hat das Wissen ja auch dann in Bornum auf dem Gut angewandt und sehr, sehr, sehr erfolgreich, sodass sie von dem Geld richtig gut leben konnte und auch im Alter dann auch ihre Familie ernähren konnte, ne, aber auch noch ganz viel nach ihrem Ableben dem Egidi, also diesem angenommen den Adoptivsohn, ja, vererben konnte. Und das ist nicht unwichtig, also dass man wirklich für das Leben lernt. Wir Lehrer sagen ja oftmals immer, du lernst fürs Leben, und das wird ja oft immer belächelt, aber es ist schon wichtig. Und das Aneignen von Wissen, das hat sie ja dann auch eine ganz große Anerkennung gerade in der Leipziger Gesellschaft verschafft. Also die Größen, die Sie schon genannt haben, aber auch Lessing, der war ja auf Augenhöhe mit ihr. Und das ist großartig. Welche Frau kann das in dieser Zeit von sich schon behaupten? Das war meine damalige 10. Klasse in Deutsch. Ich hatte damals das Theaterstück geschrieben und die Rollen verteilt. Und während der Proben ist schon mal so die eine oder andere Bemerkung gefallen. Sie wussten natürlich von Ernestine Reiske sehr viel. Zum Beispiel auch, dass sie den Lessing finanziell ganz oft unterstützt hat, weil sie natürlich auch das Talent des Lessings erkannte und unbedingt wollte, dass er seine Stücke schreibt, und sie verliebt in ihn, aber er dann ja später geheiratet hat, da kamen dann schon Bemerkungen von Schülern, das ist unfair oder das macht man nicht, das gehört sich nicht, man nimmt das Geld, aber das ist schon bei den Schülern nicht gut angekommen. Ja.
Und das war eine sehr erfolgreiche Aufführung.
Das war eine sehr schöne Aufführung, ja. Also das war in der Kirche und man hat eigentlich, man hätte die Stecknadel fallen hören können. Also es war wirklich eine sehr schöne Atmosphäre. Die Ausleuchtung war gut. Wir hatten sehr schöne Requisiten, tolle Kostüme und die Kinder haben das wundervoll gespielt. Also ich denke da auch gerne zurück.
Im Zusammenhang mit diesem Zeitungsartikel wurde auch eine Schulpatin, die Corinna Reinicke, erwähnt. Gibt es da welchen Zusammenhang?
Also Corinna Reinicke ist unsere Schulpatin. Sie hat damals dieses Denk, dass diese Tafel kommt, weil sie damals Mitglied des Landtages war und so weiter, hat sie das natürlich unterstützt, hat auch die Kontakte hergestellt und hat uns gefördert, ist dann Schulpatin bei uns auch geworden und interessiert sich natürlich sehr auch für diese Biografie. Und sie hat zum Beispiel, die Arbeiterwohlfahrt hat hier auf dem Markt ein Gebäude und dieses Gebäude heißt Marie Juchatsch. Also wieder eine Frau, auch wieder in Kemberg. Und auch hier haben wir uns als Schule mit der Biografie beschäftigt und haben auch einen Film dazu gedreht mit Schülern, also mit Szenen, szenisches Darstellen. Im Medienprojekt haben die Schüler praktisch zu dieser Biografie anlässlich eines Jubiläums dort einen Film gedreht, auch sehr erfolgreich. Und dann sind wir wieder bei den Frauen. Man muss sie suchen und dann kann man sie auch finden. Und wenn man sich mit den Biografien beschäftigt, dann denke ich, dass es auch noch viel mehr Schulen geben wird, die sich einen Frauennamen nehmen. Man muss es aber wollen.
Das heißt, es kann nicht an einer oder einem hängen, sondern es ist immer eine Frage eines Teams, das sich damit beschäftigt, das sich dafür einsetzt. Und ja, und den Eindruck habe ich definitiv, dass das hier gut funktioniert bei Ihnen. Und das soll, glaube ich, auch ein bisschen Mut machen, glaube ich, sich dann, so habe ich sie jetzt verstanden, als Ratschlag auch an, meinetwegen an andere Schulen, die sich vielleicht umhorchen, von einem geografisch benannten Schulnamen vielleicht tatsächlich nach einem Namenspartner oder in dem Fall einer Namenspatin zu suchen, da wirklich nochmal in der eigenen Geschichte auch, Stadtgeschichte, Regionalgeschichte nachzuschauen. Und das, denke ich, auch zeigt gut, dass das Frauenorte-Projekt eben auch dazu anregt, noch nach anderen Bereichen zu gucken, ja, dass es nicht heißt, also es gibt jetzt hier nur die eine Frau und die machen wir jetzt publik und damit war es das dann wieder, sondern wirklich, dass auch im Umfeld geguckt wird, wie gibt es in späteren Generationen zum Beispiel noch Möglichkeiten.
Ja, die Marie Horatsch war ja eine der Gründerinnen der Arbeiterwohlfahrt, ne? Und schon bedeutend. Ja. Deswegen ist der Name natürlich wichtig, dass hier eine weitere Frau im Ort eben auch hier benannt wird.
Sie war ja, glaube ich, auch dann Mitglied im Weimarer Nationalversammlung, ne?
Richtig, als eine der ersten Frauen überhaupt.
Die auch gesprochen hat?
Die sprechen durfte, ja.
Da hatten wir nämlich uns eine junge Frau eingeladen, eine Masterstudentin der Geschichte, die sich mit den Frauen in der Weimarer Republik beschäftigt, mit den Politikerinnen. Und ihr macht dazu ja einen Podcast, Hashtag Frau Abgeordnete, darf ich hier mal gerne auch schon mal weitergeben. Und da haben wir unter anderem auch darüber gesprochen, dass es diese Beziehung hierher wieder auch in Richtung Sachsen-Anhalt gibt. Jetzt war die Frage nach schulischen Bezügen, in welcher Form auch. Frau Englert, Sie sind ja auch in Deutschland auch Kunstlehrerin. Haben Sie da Beispiele für Beschäftigung mit dem Thema?
Also im Fach Kunst direkt nicht, aber ich unterrichte hier auch einen fächerübergreifenden Kurs. Da sind schon einige Dinge angefertigt worden. Collagen haben wir gemacht, wir haben aber auch eine Zeichnung angefertigt und wir hatten bereits, nachdem wir hier uns als Ernestine Christine Reiske-Schule nennen durften, auch uns mal versucht, Flyer anzufertigen, um unsere Schule zu präsentieren. Also Theaterstücke haben wir geschrieben in dem FÜG-Kurs. Wir haben die Zeit der Ernestine beleuchtet in diesem übergreifenden Kurs. Sachen Stile, Möbel, was war damals so typisch? Wir haben Kostümzeichnungen vorgenommen.
Also im weitesten Sinne, sich diese Zeit zu begreifen oder zu erschließen.
Ja, richtig.
Sie hatten auch, glaube ich, davon gesprochen und ich gucke es mir nachher bestimmt auch nochmal an, die Vitrine, die hier im Schulhaus ja auch steht, die dann eben solche Beispiele auch erlebbar macht, auch für die nachfolgenden Generationen. Denn das ist ja das Schöne daran an Schule, dass sie sozusagen immer wieder neue Menschen, junge Menschen bekommen, die sich damit beschäftigen. Und ich kann mich ja gut erinnern, dass Frau Beck das ja durchaus so einschätzt, dass eben über die Kinder das auch in die Stadt getragen wird. Ja, dass da also, glaube ich, jetzt ganz selten noch Familien geben wird, die vielleicht mit dem Namen gar nicht groß was anfangen können.
Ja, aufgrund dessen, dass unsere Schule ja so benannt wurde, wird natürlich immer mal nachgefragt. Und wenn wir Klassentreffen haben zum Beispiel, da wird das natürlich auch nochmal besonders hervorgehoben, dass wir jetzt diesen Namen tragen. Und da kommen sehr viele Fragen noch, weil ja viele Schüler auch nicht hier in Kemberg bleiben, sondern woanders hinziehen. Und wenn sie zurückkommen, dann wollen sie schon wissen, wer sie ist. Und da haben wir praktisch unsere Ausstellung hier unten. Wir haben und auch die Vitrine beziehungsweise auch die Büste. Und jetzt haben wir neuerdings seit diesem Schuljahr einen Raum eingerichtet, wo wir uns mit der Schulgeschichte beschäftigen. Und da haben wir eine ganze Tafel auch zur Ernestine in diesem Raum, wo also auch Zeitungsschau und so weiter, was wir alles gemacht haben, schon da ist, sodass man auch hier nochmal sich informieren kann. Und wir haben natürlich auch dokumentiert unsere ganze Arbeit, Ernestine, der Hefter oder die Sachen sind auch in dem Raum zu finden, sodass man über die Schule hinaus natürlich sich jederzeit auch hier bei uns informieren kann. Der Kultur- und Kunstverein unterstützt uns hier oftmals mit finanziell oder auch mit Räumlichkeiten, beziehungsweise wenn wir die Ausstellung machen, arbeiten wir mit dem Kultur- und Kunstverein Kemberg zusammen oder auch mit dem Verein Soziale Stadt Kemberg, die uns hier auch wieder finanziell unterstützen. Das heißt, wir sind in der Stadt relativ gut aufgestellt und unsere Ortsbürgermeisterin, die Frau Tauscher, ist sogar so weit gegangen, dass sie uns wirklich auch bei fast allen allen Projekten finanziell unterstützt. Und sie zeigt sich natürlich, wenn wir uns öffentlich präsentieren, nimmt sie teil. Das macht natürlich auch nochmal einen Multiplikator nach außen, sodass die Ernestine jetzt eigentlich schon zum festen Bestandteil der Ortsgeschichte gehört.
Tolle Sache, können wir sagen. Das, da möchten, glaube ich, einige ganz gerne erst noch hin. Dass das gelingen kann, hängt sicher auch damit zusammen, Sie hatten es auch schon angesprochen, vielleicht auch in so gewissen Traditionen, die auch im Schulleben eine Rolle spielen. Und wie wird denn das Gedenken an die Ernestine Reiske hier üblicherweise gestaltet, also auch außerhalb von runden Jahrestagen?
Jedes Jahr zu ihrem Geburtstag im April, wenn es nicht in die Ferien fällt, dann immer ein bisschen später, haben wir hier eine kleine Gedenkveranstaltung und Schüler begleiten oder umrahmen das mit einem Programm. Wir haben immer Blumen niedergelegt, haben kurz etwas zur Biografie gesagt, sodass die ganze Schule dort, also alle Schüler und Lehrer auch da versammelt sind und immer wieder an die Ernestine herangeführt werden oder ihr Gedenken. Das haben wir uns zu einer festen Tradition gemacht. Die Entwürfe für den Flyer, den Frau Engelhardt genannt hat, den wollen wir in diesem Jahr umsetzen. Wir könnten Möglichkeiten auftun, tatsächlich unsere Schule mit einem Flyer noch mehr zu repräsentieren. Und da wird die Ernestine als Namensgeberin natürlich auch eine große Rolle spielen. Außerdem, vielleicht noch als Ergänzung, ist die Tafel, die wir an der Wand haben in der Stadt, auch in dem Denkmalpfad-Flyer mit enthalten vom Kultur- und Kunstverein, sodass man, wenn man also diesen Denkmalpfad, das sind 29 Tafeln an den verschiedensten Gebäuden angebracht, zu den entsprechenden geschichtlichen Daten, und da ist auch die Ernestine natürlich dabei, sodass auch, wenn selbstständig Tourismus, das wird ja touristisch vermarktet, dass man auch hier praktisch auf seinem Weg durch die Stadt natürlich an der Tafel nicht vorbeikommt, sondern man muss natürlich dahin und sieht, aufgrund der Gestaltung der Tafel habe ich schon erlebt bei Stadtführungen, dass der eine oder andere schon andere Tafeln gesehen hat und das wohl zuordnen kann an diese Frauenortetafeln in ganz Sachsen-Anhalt. Und das ist dann schon erstaunlich. Und wir sind der 50., das ist ja auch was Besonderes, für uns jedenfalls, wird dann immer noch mal hervorgehoben, selbstverständlich.
Das sei natürlich mir gestattet, dass ich mich darüber freue, wenn ich sowas höre, weil es mir tatsächlich ja auch begegnet. Ich denke, dass mit dieser markanten Tafel und vor allem auch mit dem Logo, diese rot-grüne oder grau gestaltete Design, der wirklich sehr hochwertig ist. Und da danke ich auch an dieser Stelle noch einmal Barbara Demanski, unserer Grafikerin, mit der wir bis heute zusammenarbeiten, die das damals ja im Vorfeld mit gemeinsam entwickelt hat. Dieser Wiedererkennungseffekt, ich glaube, der ist schon tatsächlich viel wert, dass dann eben an anderen Stellen die Bezüge genommen werden und dass es vielleicht wirklich auch der eine Frauenort auf den anderen neugierig macht. Ich meine, der nächste ist ja gar nicht so weit weg, 15 Kilometer von hier, circa her, in Wittenberg, der an die Katharina von Bora erinnert. Ich denke, auch so ist es gedacht, wie Sie gerade sagten, mit diesem Denkmalpfad. In Zörbig zum Beispiel heißt es Stadtspaziergang, wo dann der Zörbiger, der übrigens bundesweit allererste Frauenort war, der da in der Kita Rotkäppchen daran erinnert, die Frauengeschichte, Frauenbildungsgeschichte, Frauenerwerbsleben und eben Kinderbetreuung, womit wir hier im weitesten Sinne jetzt als Folge auch sind in der Schule, als nächsten Schritt in der Kinderentwicklung. Ich denke, das sind so die Sachen, die das Projekt insgesamt rund machen und das Ziel vor allen Dingen auch erreichen, helfen zu sagen, Frauengeschichte soll jetzt nicht eine Geschichte der Heroen sein, sondern Frauengeschichte als Teil der Landesgeschichte oder eben der Stadtgeschichte und so weiter deutlich zu machen. Und in dem Falle sind sicher auch Wissenschaftsgeschichte, was die Ernestine Reiske angeht. Aber das ist, glaube ich, etwas, was ich glaube, sie auch stolz machen kann, dass das funktioniert, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Wir hatten vorhin vom 220. Todestag im Zusammenhang mit dem Theaterstück gehört. Dieses Jahr gab es ja nun anlässlich des 225. Todestages auch noch einmal eine kleine Gedenkaktion. Und da wurden es ja nicht einfach nur mit Blümchen geehrt, sondern mit einer etwas größeren Pflanze, habe ich gelesen, gehört.
Eine sehr große Pflanze, ja. Ja, wir haben überlegt, was wir zum 225. Todestag mal als Besonderes darstellen könnten. Ich habe mir dabei gedacht, dass wir neben dem Baum, den wir gepflanzt haben, das ist eine weiße Maulbeere, die Frau Reiske in Bornum auf dem Gut anbaute, dass wir diesen Baum zum Festakt dort offiziell pflanzen werden. Und wir haben diesen Anlass genommen, um den Baum als Wertebaum darzustellen. Da haben wir im Vorfeld mit der einen fünften Klasse, das heißt, ich habe mit der fünften Klasse überlegt, welche Werte macht Frau Reiske aus? Und dann sind wir auf Substantive gekommen wie Fleiß, Intelligenz und so weiter. Und diese Werte haben dann unsere Gäste, Frau Beck und die Schüler, dann an den Baum angebracht. Das fand ich, war eigentlich eine gute Aktion, ist gut angekommen. Und das hat das Ganze auch noch ein bisschen aufgewertet, als wenn wir nur bloß einen Baum gepflanzt hätten. Wir wollten ja auch nochmal verdeutlichen, was dieser Baum eigentlich ausmacht. Das ist ja nicht nur eine Maulbeere, den sie dort angebaut hat. Sie hat ja damit auch ihren Lebensunterhalt bestritten. Und das wollten wir auch nochmal verdeutlichen, dass es nicht nur darum geht, dass Frau Reiske eine Gelehrte ist, sondern auch in der Landwirtschaft sehr erfolgreich war.
Das wirklich ermöglicht ein selbstständiges Leben auch, ja, und sie dann auch offensichtlich kaufmännische Fähigkeiten hatte, ne? Und
vielleicht sollte man noch sagen, was sie damit gemacht hat, mit diesem Weisen, warum das der Weise sein musste. Und zwar wird Seidenrauben, werden da gezüchtet und es kann Seide hergestellt werden. Deswegen hat sie den Baum sicherlich ausgewählt.
Ja, das war damals auch in Mode gekommen, weil die Seide war ja sehr teuer aus Asien. Und es musste unbedingt der weiße Baum sein, also diese weiße Frucht tragend, weil der hier sehr robust überwintern kann und auch sehr ertragsreich ist. Und deswegen haben wir auch genau diesen Baum ausgewählt, um ihn dort vorne vorm Haus pflanzen zu können, neben der Büste. Finde ich, ist ein schönes Arrangement geworden.
Ja, ich finde eine sehr schöne Idee mit Tiefgang, die sozusagen das Vergangene ehrt oder Vergangene auch deutlich macht und ehrt und gleichzeitig aber auch für die Zukunft vorsorgt. Denn dieser Baum steht ja jetzt direkt vorm Schulhaus, neben der Gedenkbüste. Wenn ihm ein langes Leben beschert ist, wir auch nicht mit Klimafolgen und so weiter zu kämpfen haben und das vielleicht verhindern, wird er ja auch zukünftigen Generationen diese Idee weiterbringen, nahebringen.
So ist es. Dort ist der Geburtstag oder alle anderen Ereignisse machen wir dort mit allen Schülern und Lehrern und geladenen Gästen, beziehungsweise auch manchmal einfach nur Neugierige, die sich dann mit hinstellen und wollen wissen, was da los ist. Und auch die Grundschule war schon mit dabei. Das heißt also, das ist schon der Ort, der dann der Öffentlichkeit dient, um ihr zu gedenken. Bei dem Ereignis, was wir jetzt zuletzt hatten, war auch unser Landrat da. Das heißt, er hat das mitgewürdigt, hat auch den Baum mitgepflanzt. Nach und nach verbreitet sich das und ich denke, der Landkreis Wittenberg weiß inzwischen, wer Ernestine Reiske ist. Und das ist auch wichtig für uns.
Wir haben jetzt vorhin gehört vom Gedenkort dazu nicht auch eine kleine Geschichte, wie es zu dieser Büste kam oder wer hatte die Idee?
Das war ich. Ich habe ja sehr viel recherchiert über Ernestine Reiske. Es gibt wenig Grundlagen. Es gibt aber noch viel weniger Bildnisse von ihr. Es gibt einen Scherenschnitt und einen Kupferstich von ihr und das war's. Und ich fand das für Kinder zum Beispiel schwierig, wenn man sich mit einer Person auch identifizieren möchte oder soll. Und sie haben kein Bild von ihr. Und da kam ich auf die Idee, diese Büste herzustellen. Ja, dann haben wir das in Angriff genommen. Ich habe dann erstmal den Scherenschnitt, der vorhanden ist, benutzt und habe das Profil vergrößern lassen. Und daraufhin habe ich dann die Frisur versucht nachzuahmen. Ich habe auch nochmal recherchiert, wie damals die Frisur getragen wurde. Es gab ja damals noch diese höfische Frisur und aber auch diese ländliche Frisur. Ich habe dann diese, Gesichtszüge versucht zu formen. Es wird natürlich nicht identisch sein, das ist klar. Es ist auch nicht so ganz wichtig, aber ich denke mal, zum größten Teil ist mir das schon gelungen, da das Wesentliche zu erfassen. Das habe ich dann zu Hause gemacht und dann musste ich eine Firma finden, einen Künstler, der dann diesen Kuss vornimmt. Und bin dann in Leipzig fündig geworden. Eine Firma hatte dann gemeinsam mit einem Künstler den Abguss vorgenommen.
Ja, das heißt ja, wie Sie gerade sagten, also der Vergangenheit ein Gesicht gegeben, damit auch Kinder sich damit besser identifizieren. Und seit wann steht sie jetzt?
Wir haben die 2015 dann enthüllt, die Büste feierlich. Auch wieder mit einem kleinen Programm, wie immer.
Ja, liebe Zuhörende, ich denke, Sie haben vielleicht mitbekommen, dass es sich durchaus lohnt und das nicht nur für Einheimische aus Wittenberg und Umgebung oder natürlich aus Kemberg sowieso der Stadt, hier einen Besuch abzustatten. Was es da noch alles anderes zu sehen gibt, zu entdecken gibt, würde ich jetzt mal einer Ankündigung eines touristischen Angebotes hier entnehmen, nämlich der sogenannten Stadtschleichertour. Mit Martin Luther und Bartholomäus Bernhardi gibt es zwei Persönlichkeiten, die unsere Stadt prägten und den Grundstein der Reformation legten. Aber es gibt noch viel mehr zu entdecken. Geschichtssaalen sind dabei eher zweitrangig. Von Postsäulen, Heimatstuben, aber ich betone auch fortschrittlichen Frauen, einmaligen Baustilen, versteckten Kirchen, einem Bahnhof auf den dritten Blick, der Wäsche am Radweg, versteckten Burgen und Wehranlagen und. Bis hin zu vergangener Industrie und heutigem Handwerk. Es gibt viel über Kemberg zu erfahren. Ich denke, dem können wir zustimmen. Ganz besonders auch noch, dass es hier viel zu erfahren gibt über eine seiner herausragenden Persönlichkeiten, wie es die gelehrte Ernestine Christine Reiske aus dem 18. Jahrhundert gewesen ist. Ihnen beiden, Frau Beck und auch Frau Engelhardt, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, für die Einblicke in Ihr doch sehr breites, abwechslungsreiches schulisches Engagement, für diese Erinnerungskultur an diesem schulischen Ort, aber vor allen Dingen eben auch für Ihr Dranbleiben, Weitermachen, dass es Kreise zieht, dass eben Frauengeschichte sichtbar gemacht wird, dass Frauengeschichte als Teil von Landesgeschichte, von der Stadtgeschichte, ja, zur Selbstverständlichkeit wird, würde ich es mal formulieren. Vielen Dank fürs Gespräch.
Frauenorte, der Podcast, der hinhören lässt. Frauenorte, über 50 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.